Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. 30 Jahre Mauerfall, das Erinnerungsdatum dieser Woche, ist auch für meinen heutigen Gast von besonderer Bedeutung, denn Ilko Sascha Kowalczuk beschäftigt sich als Historiker vor allen Dingen mit der DDR-Geschichte, mit den Folgen der SED-Herrschaft und dem Prozess der deutsch-deutschen Vereinigung. Herzlich willkommen, Herr Kowalczuk.
Schönen guten Morgen.
Wir sitzen hier im ehemaligen Funkhaus des RIAS. Haben Sie den Feindsender damals in Ost-Berlin gehört?
Täglich. Ich habe ihn täglich gehört, so wie viele andere Ostberliner, ist gar keine Frage. Und ich war auch tatsächlich ein passionierter RIAS-Hörer. Es gab einen Wettstreit gewissermaßen SFB oder RIAS. Das war so ein bisschen wie Levi's oder Wrangler, Gea oder Pelicano. Auch das gab es alles in Ostberlin. Das ist sicherlich eine Spezialität von Ostberlin gewesen. Das war woanders in der DDR natürlich nicht so. Und es war für mich ein ganz besonderes Ereignis und Erlebnis, als ich das erste Mal hier im Radio sprechen durfte. Und das war 1994 im großen Sendesaal des RIAS zum 31. Jahrestag des 17. Juni, mit dem ich mich ja intensiv beschäftigt habe. Und da habe ich eine Diskussion geführt mit zwei Menschen, die mir sehr wichtig waren, mit dem langjährigen politischen Leiter der Redaktion, Politikredaktion vom Deutschlandfunk, Karl-Wilhelm Fricke, der 4 Jahre im Zuchthaus in Bautzen gesessen hatte, der von der Staatssicherheit entführt worden ist. Und der andere Gesprächspartner war Walter Janka, der auch im Zuchthaus gesessen hatte, bekanntlicherweise. Insofern ist das hier für mich ein sehr eindrückliches Gebäude mit vielen Erinnerungen.
Ja, schön, dass Sie heute bei uns sind, Ilko Sascha Kowalczuk. Heute Projektleiter in der Bildungs- und Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde. Er hat zahlreiche Bücher zur DDR-Geschichte geschrieben. Zuletzt erschienen ist der Band Die Übernahme, wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde. Und das liefert natürlich Stoff für unser heutiges Gespräch. In diesen Tagen laufen sie wieder rauf und runter, die Bilder vom November 1989. Bilder, die suggerieren, dass die Großdemonstrationen der DDR-Bevölkerung zum Mauerfall geführt haben. Ilko Sascha Kowalczuk, als Historiker sagen Sie, das ist Revolutionsromantik. Warum?
Ich sage nicht, es ist Revolutionsromantik, dass die Demonstrationen zum Mauerfall geführt haben. Ich sage.
Na, der Eindruck, dass es so viele waren.
Ja, genau. Ich sage, es war nur eine Minderheit, die diese Revolution durchgeführt hat. Zu dieser starken Minderheit gehören die Menschen, die sich in den neuen Bürgerbewegungen engagiert haben und die Menschen, die auf den Straßen demonstriert haben. Und dazu gehören auch die vielen Zehntausenden Menschen, die geflüchtet sind, die ein ganz wesentlicher Initiator, Motor für diese Revolution. Und ich sage, dass dazu natürlich für diese Revolution ein Ursachenbündel gehört. Niemals gewinnt eine Revolution gegen ein starkes, stabiles System. Das System muss selber schon Risse haben. Es muss auch von innen gewissermaßen die Bindungskräfte in den eigenen Apparaten bereits aufgegeben haben. Dazu kommen ganz viele außenpolitische Konstellationen. Also insofern, deswegen spreche ich von einem Ursachenbündel. Und ganz wichtig für mich, wenn wir heute in dieser Woche an den Mauerdurchbruch vom 9. November erinnern. Ich sage ganz bewusst Durchbruch. Es war kein Fall, sondern ein Durchbruch, der von der Gesellschaft erzwungen wurde, und zwar nicht nur von der ostdeutschen, sondern von allen osteuropäischen Gesellschaften gewissermaßen im Verbund. Dann ist auch immer wichtig zu betonen, erst stand die Freiheit. Erst hat eine Minderheit in Ostdeutschland sich die Freiheit erkämpft und dann war gewissermaßen das die Voraussetzung für den Mauerdurchbruch und dann auch für die spätere Einheit. Um das auch mal ganz deutlich zu machen, weil ja gestern der 4. November war, der 30. Jahrestag der großen Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz, als dort etwa 200.000 Menschen, also weniger als oft behauptet wird, demonstrierten für einen demokratischen Sozialismus, eintraten, eine sehr imposante Manifestation des Aufbruchs der Reform. Aber diese Massenkundgebung war bereits Ausdruck und Ergebnis der Revolution und nicht Höhepunkt der Revolution, denn es war eine gemeinsame Veranstaltung von Theaterleuten, von der SED, vom Ministerium des Innern, selbst das Ministerium für Staatssicherheit hatte sozusagen seine Finger im Spiel. Es war eine Sicherheitspartnerschaft. Also insofern, im Revolutionskalender selbst sieht das dann oft immer so ein bisschen anders aus.
Ja, und der ursprünglichen kleinen Minderheit der Bürgerrechtler standen eben auch einige Millionen Menschen gegenüber, die das SED-Regime aktiv unterstützt haben. Und Sie haben es angesprochen, Zehntausende, die das Land über Ungarn und dann zuletzt über die Tschechoslowakei verlassen haben. Gehen oder bleiben? War das für Sie damals auch eine Frage?
Für mich persönlich nicht wirklich. Das liegt auch in meiner Biografie begründet. Ich habe schon als sehr junger Mensch, fast als Kind, ohne mein Zutun gewissermaßen Konflikte mit dem System austragen müssen. Und als ich dann irgendwann wieder zur Ruhe kam und meinen Platz am Rand der Gesellschaft gefunden habe, nicht inmitten der Gesellschaft, sondern am Rand der Gesellschaft, den man mir zugewiesen hatte, auch das war nicht freiwillig. Ich war also kein Widerstandskämpfer oder kein Oppositioneller. Mhm. Aber ja, das ist aber wichtig, um Ihre Frage zu beantworten. Ja. Ich stand eben am Rand und habe dann vom Rand aus beobachtet und habe gesagt, also dieses Land gehört nicht meinem Vater, dieses Land gehört nicht den alten Säcken, die da das Sagen haben. Das ist auch mein Land und insofern will ich auch meinen kleinen, bescheidenen Anteil dazu beitragen, dass es sich vielleicht in diesem Land mal etwas ändert. Aber ich war eben sehr jung. Ich weiß es nicht, wie es gewesen wäre, wenn das Regime weiter existiert hätte. Wahrscheinlich irgendwann, so wie fast jeder in der DDR, der kritisch zu dem Regime stand, hätte ich mir irgendwann auch wahrscheinlich die Frage gestellt, willst du hier wirklich alt werden unter diesen Bedingungen?
In was für Kreisen haben Sie sich denn damals bewegt, Ende der 80er Jahre in Ostberlin?
Also der wichtigste Kreis, in dem ich mich bewegt habe, das war auch der Kreis, der mir Rückhalt gegeben hat, der mich aufgefangen hat, als ich als Kind und sehr junger Jugendlicher Konflikte mit dem Regime hatte, für die ich, wie gesagt, gar nichts konnte. Das waren junge Christinnen und Christen und zwar nicht nur aus den evangelischen Gemeinden, sondern auch aus katholischen Gemeinden. Ich komme aus Berlin-Friedrichshagen. Dort gab es also im Südosten Berlins auch eine relativ starke Jugendarbeit der katholischen Kirche und das war sozusagen so der Background, in dem ich mich bewegte, wo ich auch sehr viele neue Erfahrungen sammeln konnte als junger Mensch, die mir bis dahin verschlossen wurde, auch den Weg zur Kirche gefunden habe und über diesen Weg zur Kirche irgendwann auch zum Glauben. Ich hatte natürlich auch viele andere Freunde. Musik spielte in meinem Leben eine große Rolle und das Wichtigste war vielleicht, all meine Freunde und Freundinnen standen mehr oder weniger bewusst am Rand der Gesellschaft und wir achteten vor allen Dingen darauf, dass wir viel Spaß haben. Es ging uns um Spaß. Und warum? Weil dieses Regime keinen Spaß verstand. Und insofern haben wir uns unentwegt unseren Spaß selbst organisiert und Lachen gehörte gewissermaßen zu meinem Alltag. Genau deshalb, weil es in diesem System nach unserer Beobachtung nicht so wahnsinnig viel zum Lachen gab.
Was für Hoffnungen hatten Sie denn, in welche Richtung sich die DDR vielleicht verändern ließe?
Also ich war nicht so ein schlauer Mensch, der irgendwie dachte, dass zu meinen Lebzeiten die Mauer fällt. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass es eines Tages ein einigendes Deutschland gibt. Deutschland war für mich ein historischer Begriff. Ich bin geboren worden, da gab es bereits die Mauer. Ich musste viel Energie aufbringen, um überhaupt die Mauer als das mich in meiner Entfaltung behindernde Bauwerk überhaupt erstmal in Frage stellen zu können. Denn wenn man in etwas hineingeboren wird, wo schon sozusagen etwas existiert, muss man erstmal diese Fragen stellen. Erstmal den Versuch zu wagen, wie Václav Havel das sagte, in der Wahrheit zu leben, das hat unendlich viel Energie gekostet. Und insofern, genau weil ich in diesen Begrenzungen dachte, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass zu meinen Lebzeiten sich daran was ändert, ging ich natürlich davon aus, man müsse dieses System im Inneren reformieren, man müsse einen demokratischen Sozialismus installieren. Da war das große Vorbild die Reformversuche in Ungarn, die Reformversuche in der CSSR 1968, die Reformversuche auch in Polen. Auch dort ging es immer, heute wird das in unserer Öffentlichkeit oft anders dargestellt, um einen demokratischen Sozialismus. Das schien mir gewissermaßen der vernünftige Weg zu sein. Und das habe ich auch bis zum Ende der DDR nicht abgelegt, sondern das war der Horizont, der sich bei mir, obwohl ich sehr interessiert war, historisch, philosophisch, politologisch und immer auch das Glück hatte, über Umstände, die fast kurios sind, am Ende der DDR alle Literatur in der Bibliothek lesen zu können, die ich lesen wollte als Pförtner. Das ist wirklich sehr kurios. Aber diese Begrenzung konnte ich tatsächlich erst überwinden, als die Mauer fiel, als gewissermaßen die äußere Mauer fiel, die äußeren Begrenzungen, konnte ich auch die inneren Begrenzungen überwinden.
Sascha Ilko Kowalczuk, geboren in Ost-Berlin. Wie sah die kommunistische Erziehung in Ihrer Familie aus?
Da muss ich ganz kurz ausholen. Mein Vater ist in Böhmen groß geworden und sein Vater wiederum war ein ukrainischer Freiheitskämpfer, der also für die westukrainische Volksrepublik gekämpft hat und in diesem Zusammenhang zum Tode verurteilt worden ist. Er ist am Vorabend seiner geplanten Hinrichtung befreit worden, dann nach Böhmen geschafft worden, weil in Prag ein ukrainischer Bischof residierte. Und er ist dann im Jahr der Geburt meines Vaters ums Leben gekommen. Das war ein sehr streng gläubiger Katholik und in diesem strengen Glauben ist mein Vater erzogen worden. Dann sind meine Großmutter und mein Vater und seine Schwester vertrieben worden 1946, weil meine Großmutter noch 1943 die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. War also nicht sehr sozusagen vorausblickend, aber wie sollte sie das auch wissen? Und dann wollte mein Vater im Serienangedenken an seinen Vater, den er praktisch nicht kannte, selber Priester werden. Und da hat ihn seinem Religionslehrer 1953, 54 in Wolgast gesagt, also lieber Ilko, der hieß auch Ilko und mein Großvater hieß auch Ilko, wenn du Priester werden willst, dann musst du wissen, dass du eines Tages dieses Land verlassen musst, weil hier werden die Priester demnächst alle ans Kreuz genagelt. Und mein Vater hat gesagt, ich kann meine Mutter nicht schon wieder alleine lassen. Die ist hier allein, also es geht nicht. Und dann ist er also nicht Priester geworden, hat er was anderes studiert, Wirtschaftsmathematik. Und ist dann im Laufe der 50er Jahre vom Katholiken konvertiert zum Kommunisten. Und trat am 12. April 1961, dem Tag, an dem Juri Gagarin in den Weltraum flog, in die SED ein. Es war ja auch irgendwie naheliegend, der Kommunismus schien Sieg zu haben, wenn auch vorher erst nur im Weltraum. Und mein Vater war also auch ein sehr überzeugter Kommunist, sehr überzeugt von der DDR.
Was hatte er für einen Erziehungsstil?
Und er war kein Doktrinär, er war ein sehr kluger Mann, aber er war eben sehr überzeugt davon. Dadurch, dass mein Vater ohne Vater aufgewachsen ist, war die besondere Situation, dass er nicht so autoritär war, wie das eigentlich üblich war. Mein Vater war ein sehr sportbegeisterter Typ und ich bin eigentlich in relativ großen Freiheiten aufgewachsen, so würde ich das beschreiben. Das habe ich auch damals schon beschrieben, wenn ich mich umgeschaut habe, so in meiner Schulklasse, in meinen Freundeskreisen, dann hatte ich eigentlich immer die meisten Freiheiten. Da haben mir meine Eltern wirklich sehr viel Freiheiten gelassen. Das hatte auch was damit zu tun, hat meine Mutter mal gesagt, weil ich als Kind sehr viel krank war. Ja, ich wär zweimal fast an Krankheiten gestorben. Da ist man dann natürlich auch ein bisschen nachsichtiger als Eltern vielleicht mit seinen Kindern. Aber ich bin eben sehr ideologisch auf Linie erzogen worden.
Sonst könnte ich mir nicht erklären, dass Sie sich mit 12 freiwillig bei der Nationalen Volksarmee für eine Offizierslaufbahn verpflichtet haben. Mit 12 als Kind.
Genau. Und da ist jetzt sozusagen, das ist eben nur so ein scheinbarer Widerspruch. Ich wollte meinen Vater eben nicht enttäuschen. Ich wollte ihm zeigen, also ich bin sozusagen, so, liege auf Linie, so wie du, und habe zu einem sehr frühen Zeitpunkt öffentlich verkündet in der Schule, in Rücksprache mit meinen Eltern, jawohl, ich will Offizier der Nationalen Volksarmee werden.
Und, das heißt, das war tatsächlich schriftlich vermerkt.
Und das ist jetzt so gewesen, dass das wurde schriftlich vermerkt. Wir waren da auch im Wehrkreiskommando. Es ist eine formelle Verpflichtung, fand aber erst mit 14 Jahren statt. Weil dort ist man offiziell ins FDJ-Bewerberkollektiv aufgenommen worden, so hieß das. Und Sie müssen sich das vorstellen, auch das Armee-Rekrutierungssystem war Teil der Planwirtschaft. Das wurde ganz genau geplant, wie viele Leute aus jedem Jahrgang zur Armee gehen sollten oder auch zu den anderen bewaffneten Organen. Und da hatten Das wurde runtergerechnet auf die Kreise und letztendlich auf jede Schule. Und jede Schule hatte Ende der 70er und in den 80er Jahren ein Soll zu erfüllen. Und da freute man sich natürlich, mit mir jemanden gefunden zu haben, der sie sozusagen näher ranbrachte, ihr Soll zu erfüllen.
Mit 14 wollten Sie diese Selbstverpflichtung aber zurücknehmen.
Mich dann raus nicht mehr raus. Ich habe mit 14 diese Verpflichtung erstmal noch unterschrieben und habe mit 14,5 gesagt, nachdem ich schon lange innere Kämpfe mit mir ausgetragen hatte, weil ich das nicht mehr wollte, weil das nicht meine Sache war. Und habe dann gesagt, nein, ich will das nicht.
Und das interessiert mich, dieser Moment zwischen 12 und 14, also erst begeistert von dieser Idee. Und was ist da passiert, dass Sie dachten, nee, ist doch nicht so eine gute Idee?
Da ist überhaupt nichts passiert. Ich wollte Lokführer werden, wollte ich nicht. Ist jetzt Quatsch. Aber in dem Alter will man irgendwie, hat man verschiedene Berufswünsche, die sich alle ständig ändern. Und insofern ist da mit mir eigentlich gar nichts passiert, außer dass ich ein Kind war, ein kleines Kind, was irgendwie verschiedene Interessen hatte und mal das sagte und mal das sagte. Und aber das Besondere an als ich also sagte, ich will Offizier, da muss man sich auch vorstellen, in der DDR ist ab der 5. oder 6. Klasse, das weiß ich nicht mehr so genau, über jeden Schüler eine Karteikarte geführt worden und da stand drin, was ist der Berufswunsch. Und zwar der erste und zweite Berufswunsch, das wurde genau vermerkt, ob es da eine gewisse Kontinuität gibt. Und bei mir stand da eben Offizier und als zweites stand, glaube ich, immer Archäologe oder irgendwie sowas. Also insofern ist da eigentlich gar nichts passiert. Aber ich merkte natürlich, dass meine Umgebung das sehr, sehr ernst genommen unterschrieben hat. Und deswegen hatte ich auch Angst, das zu widerrufen. Ich habe das ja dann auch mit 14 noch unterschrieben und war Teil dieses FDJ-Bewerberkollektivs und habe dann wenige Monate eben Nein gesagt. Aber dieses Nein wurde mir nicht so einfach abgenommen.
Wie haben die Sie in die Mangel genommen?
Also die haben erstmal, am Anfang haben die gar nicht reagiert. Mein Vater war schwer enttäuscht. Und dann begann ein anderthalbjähriges Martyrium, was kaum jemand in meiner Umgebung mitbekommen hat. Ich musste mich fast jede Woche vor Gremien verantworten, warum ich das nun zurücknehmen wollte. Ich musste ins Wehrkreiskommando fahren, ich musste mich vor Gremien in der Schule verantworten. Oft saßen da mir völlig unbekannte Männer, die also auf mich einredeten. Dann bekam ich mit über das Erzählen meines Vaters, dass also die Partei und die Staatssicherheit sich in dem Umfeld meiner Familie und in seinem Umfeld erkundigte, letztendlich nach der Frage, wenn der Genosse Kowalczuk, also mein Vater, so ein guter Kommunist ist, was hat der da falsch gemacht, dass sein Sohn nun ausschert? Mhm. Und in diesem Prozess radikalisierte ich mich, weil ich feststellte, dass die also sozusagen mich immer mehr in einer Ecke drängten, in die ich gar nicht wollte. Und das endete dann alles nach anderthalb Jahren in Anwesenheit meiner Mutter im Wehrkreiskommando vor einer Kommission, die da saß. Und da kam es gewissermaßen zu dem letzten Gespräch, zum EK. Klar, und das, man schrie mich an in Anwesenheit meiner Mutter und sagte, ja, weißt du eigentlich, was du diesem Staat bereits an Ausbildungskosten gekostet hast? Und ich sagte, wie meine Mutter mir dann später sagte, ich habe das selber vergessen, ziemlich rotzig zurück, schreiben Sie mir eine Rechnung, diesem Staat werde ich das auf heller und fertig zurückzahlen. Und als nächstes prophezeite man mir, dem 15-jährigen Jungen, dass man so eine Typen wie dich, kenne ich alle, die landen über kurz oder lang alle bei uns im sozialistischen Strafvollzug.
Und, Sie sagen, Ihre Mutter war dabei, hat die sich nicht vor Sie gestellt?
Und ich sage gleich was dazu. Der letzte Satz, mit dem Sie uns rausschickten, war, deine Zukunft ist beendet in diesem Land. Du wirst hier gar nichts mehr werden. Das hat man mir so offen ins Gesicht gesagt.
Das heißt, Sie durften nicht Abitur machen?
Ich durfte dann gar nichts mehr machen. Und das ging
nicht mehr zur Schule gegangen?
Naja, nee, ich durfte dann kein Abitur machen. Mhm. Beziehungsweise der Abiturplatz ist mir auch weggenommen worden. Und meine Mutter erzählte mir dann, wir sind rausgekommen in Köpenick, Wendenschlossstraße. Das war so ein Eckgebäude. Und sie ging fest davon aus, dass da draußen so ein schwarzer Wolga steht und Leute mit schwarzen Mänteln steigen aus und wir verschwinden für immer. Als sie mir das 2-3 Jahre später irgendwie Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre erzählte, lachte ich sie aus, weil ich dachte, was erzählt die da? Erst Jahre später ist mir bewusst geworden, dass meine Mutter also aus Bilder aus den 50er Jahren wachrief, wo ja sowas sozusagen zum Alltag gehörte, obwohl sie das selber nie erlebt hat. Meine Mutter hat mir viele, viele Jahre später gesagt, dass das eigentlich die dunkelste Stunde ihres Mutterdaseins war, weil sie gelähmt war und nicht in der Lage war, sich vor mich zu stellen, die Leute in die Schranken zu weisen. Sie hat da eine große Scham gehabt und ich habe das aber irgendwie nie so wahrgenommen, weil irgendwie das gehörte irgendwie für mich so ein bisschen dazu. Die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass mir die ganze Dimension dessen, was man dem kleinen Kind dort angetan hat, so richtig in der ganzen Dimension, trotz meines Hasses, den ich anschließend hatte, auf das System und auf das Regime, trotz meiner ganzen Wut, die ich auch in den 90er Jahren auch öffentlich immer wieder artikuliert habe, in den 80ern auch schon, aber in den 90ern nochmal eine ganz andere Art und Weise. Mir ist erst so richtig bewusst geworden, als mein erstes Kind 12, 13, 14 Jahre alt wurde, was man da eigentlich in der DDR mit Kindern veranstaltet hat. Und da ist mir sozusagen bewusst geworden, wie man recht letztendlich systematisch da die kleinen Seelen gebrochen hat. Bei mir ist Ihnen das, glaube ich, nicht so ganz gelungen, aber natürlich hat das viele Namen hinterlassen.
Der Historiker und Publizist Ilko Sascha Kowalczuk wird nicht müde zu hinterfragen, was schiefgelaufen ist in der DDR und dem Vereinigungsprozess. Nicht jeder hört das gern. Ich springe jetzt in der Zeit ein bisschen weiter nach 89, nach dem Mauerfall. Haben Sie eben an der Humboldt-Universität sofort angefangen, Geschichte zu studieren, haben dann in Potsdam promoviert. Wie war das, als sich 1990 bei der ersten freien Wahl zur Volkskammer die Mehrheit der Ostdeutschen für Helmut Kohl und die CDU entschieden haben? Haben Sie das als Verrat empfunden?
Nein, überhaupt nicht. Für mich war das Entscheidende, dass es überhaupt diese freien Wahlen gab. Das war ja gewissermaßen unser großer Sehnsuchtsort, freie demokratische Wahlen. Und genau das fand statt. Und mir war aus meinen Erfahrungen in der DDR in den 80er Jahren, ich sagte das ja, dass ich eher am Rand stand der Gesellschaft, klar, dass so eine Ideen, die ich hatte, auch die Idee, Freiheit an die allererste Stelle zu stellen, dass das nun in Ostdeutschland nicht von allen so geteilt wurde, sondern dass viele Menschen ganz andere Prioritäten hatten, viel materieller auch eingestellt waren, was ich auch damals schon gut verstehen konnte. Ich war verdammt jung, ich hatte nichts zu verlieren, während andere ja schon ganz anders gesettelt waren im Leben und demzufolge auch eine ganz andere Wahlentscheidung getroffen
haben. Naja, das wird ja meist so gedeutet, ne? Die Ostdeutschen haben die D-Mark gewählt. Sie interpretieren das aber auch in Ihrem Buch, schreiben Sie ausführlich darüber, vor allem mit der erneuten Entscheidung für den starken Staat.
Genau, ich meine, Helmut Kohl hat ja den Ostdeutschen zwei Dinge versprochen. Er hat gesagt, ihr kriegt, wenn ihr mich wählt, ganz schnell die D-Mark. Das ist das eine Versprechen gewesen. Und das andere Versprechen war, wenn ihr mich wählt, dann wird es euch in 3 bis 7 Jahren, da schwankte er so ein bisschen, wird es euch genauso gehen wie den Brüdern und Schwestern im Westen. Und das sind zwei Versprechen eines neuen, starken Staates gewesen. Und das haben etwa 75% der Ostdeutschen gewählt. Und das muss man erstmal akzeptieren. Das habe ich auch damals akzeptiert. Mich hat das trotzdem sehr überrascht, das muss ich sagen. Mich hat überrascht, wie schwach die Sozialdemokratie abschnitt im Osten. Und mich hat noch mehr überrascht, wie schwach meine Freunde und Freundinnen aus den Bürgerrechtsbewegungen in Bündnis 90 abschnitten mit nicht einmal 3%. Gleichwohl muss man sagen, die Menschen haben das freiwillig gewählt, den schnellsten Weg zur deutschen Einheit. Sie haben damit auch gewählt, dass die bundesdeutschen Institutionen des Sozialstaates, des Rechtsstaats, des Wirtschaftssystems mehr oder weniger im 1-zu-1-Verfahren auf Ostdeutschland übertragen werden. Was sie nicht gewählt haben, waren die Folgen. Damit hatte niemand gerechnet.
Lass uns über Demokratie sprechen, über Demokratiedefizite. Darüber schreiben Sie ja ausführlich in Ihrem aktuellen Essayband Die Übernahme. Wie Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik wurde, ist der vollständige Titel. Was für Vorstellungen hatten die Ostdeutschen, ich sage das jetzt so pauschal, von der westdeutschen Demokratie?
Naja, das lässt sich in der Tat so pauschal ja nicht beantworten, weil es gibt aus dem Jahr 1990 nur relativ wenige Erhebungen, die wir auch heute noch als, sagen wir mal, so repräsentativ ansehen können, dass wir damit hart arbeiten können, die erfragt hätten, was die Ostdeutschen nun wirklich wollen. Interessanterweise einen sehr hohen Stellenwert hat damals die Umweltschutzfrage eingenommen. Das hat natürlich etwas mit der kaputten Umwelt in der DDR zu tun gehabt. Das war ja etwas, was dann relativ schnell aus dem kollektiven Gedächtnis verloren gegangen ist, wie kaputt die Umwelt wirklich war und dass das jeder gerochen hat, jeder darunter mehr oder weniger gelitten hat. Das spielte eine große Rolle. Bei der Frage nach Demokratie, nach Rechtsstaatlichkeit, nach Freiheit, da muss man, glaube ich, heute im Abstand etwas kritischer betrachten, dass wir alle die ideologische Dauerbeschallung des kommunistischen Staates in der Gesellschaft doch unterschätzt haben. Interessanterweise hat Ralf Dahrendorf das schon 1960, in den 60er Jahren konstatiert und Uwe Jonsson 1970 in einem sehr interessanten Essay, als sie sich nämlich mit der Frage auseinandersetzen, was passiert eigentlich mit den ostdeutschen Flüchtlingen, wenn die in die Bundesrepublik ankommen, und beide haben festgestellt, dass die in so eine Leere fallen, in eine so eine Sinnleere, weil die Demokratie, weil die Freiheit eben nicht so einen ideologischen Maßstab vorgibt.
Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, die Erziehung durch die Alliierten in der alten Bundesrepublik, die 68er, auch das staatliche Interesse dann an der Aufarbeitung des Nationalsozialismus, eine breit aufgestellte Zivilgesellschaft, das hat es in der DDR alles nicht gegeben. Aber jetzt könnte man denken, da muss ein wahnsinniger Nachholbedarf sein.
Naja, der Nachholbedarf ist natürlich gegeben, aber die Menschen ändern sich ja nicht so einfach. Also so absurd sich das anhört, das Leben in einer Diktatur ist eben relativ komfortabel und einfach zu gestalten, wenn man sich nicht bewegt. Dann spürt man nämlich seine Ketten nicht, dann merkt man auch die Diktatur im Prinzip sozusagen, also nicht so körperlich, glauben jedenfalls viele, und viele haben sich eben auch so bewegt. Und wenn man nun in die Freiheit entlassen wird, in die Demokratie, in der man praktisch aus dem Kollektiv sich herausschälen muss und zum Ich kommen muss, nämlich sein ganzes Leben selbst organisieren muss, dann stellt das viele Menschen vor enorme Probleme, und das hat viele Menschen in den 90er Jahren vor enorme Probleme gestellt. Ich glaube, in der Rückschau müssen wir feststellen, wir haben uns über wahnsinnig viele Probleme Gedanken gemacht, wie man die Wirtschaft gestalten kann, wie man den Sozialstaat im Osten gestalten kann und so weiter und so fort.
Aber nicht, wie man Demokratie lernt.
Und genau, wir haben nicht gefragt, wie man Erwachsenenbildung praktisch installieren kann, um der Gesellschaft, die nun über Nacht in ein völlig neues System gespült worden ist, beizubringen, was zum Beispiel repräsentative Demokratie ist. Und das ist ein ganz zentraler Punkt, und das ist eben auch ein zentraler Unterschied zur Diktatur. In der Diktatur braucht man kein Vertrauen. Keine Diktatur gründet auf Vertrauen, dafür gibt es die Geheimpolizei. Eine repräsentative Demokratie gründet auf Vertrauen und auf Vertrauensvorschuss. Und wenn man das nicht gelernt hat, den in Freiheit, im freiheitlichen Denken und Sein auch einzuräumen, dann hat es die Demokratie in solchen Systemen enorm schwer. Und ich glaube, das ist genau das, was wir, glaube ich, in Osteuropa und in der DDR und Ostdeutschland seit 1990 beobachten müssen.
Haben Sie heute mehr Verständnis für die Sorgen der Ostdeutschen als früher? Also Ihr neues Buch erscheint mir weniger radikal oder zumindest ambivalenter.
Also ich habe ja mich in meinen früheren Büchern ja vor allen Dingen mit der Geschichte bis 1990 befasst. Ich war, Sie haben das vorhin ja, glaube ich, schon erwähnt, in den 90er Jahren Mitglied der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, wo es um die Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland ging. Und da waren wir alle, glaube ich, noch sehr stark und gefangen unter dem Eindruck dieses Epochemachenden Revolution. Das mache ich ja auch heute nicht. Mhm. Ich lasse auch heute kein gutes Haar in der DDR, aber wir haben damals auf den Vereinigungsprozess anders geschaut, nämlich in der Euphorie der 90er Jahre. Und wir haben alle sozusagen der SED-PDS die Kritik an dem Einigungsprozess mehr oder weniger überlassen. Die haben das monopolisiert und jeder oder ich hatte auch immer Angst davor, gewissermaßen mit Kritik am Einigungsprozess in die SED-PDS-Linkspartei-Ecke gestellt zu werden. Das hat sich geändert und es hat sich auch etwas Zweites geändert. Wenn Sie sich heute den Diskussionsprozess anschauen, dann werden Sie feststellen, dass das vor allen Dingen die Diskussion so von Vertretern und Vertreterinnen meiner Generation geführt wird. Das hat eben was damit zu tun, dass die Akteure des Wiedervereinigungsprozesses mehr oder weniger von der politischen Bühne abgetreten sind und auch ein Stück ihre Deutungshoheit abgegeben haben. Und wir jetzt neu das alles nochmal hinterfragen können. Und der Hintergrund ist natürlich, warum wir das jetzt kritisch hinterfragen, der Aufstieg des politischen Arms, des Rechtsterrorismus, die AfD, der Neofaschismus, der mittlerweile in allen Parlamenten Deutschlands...
Eben auch die Versuche, die Wiedervereinigung umzudeuten.
Naja, das ist nur Beigeschmack. Das ist politisch gesehen völlig irrelevant. Relevant ist, dass es Neofaschismus und Rechtspopulismus, Rechtsterrorismus in den Parlamenten jetzt gibt. Ja. Das ist die neue Situation. Das ist auch das, was das Ausland interessiert. Und das ist natürlich auch das, was uns interessiert und uns interessieren sollte, die wir uns als Demokraten und Demokratinnen in diesem Land verstehen. Und insofern muss man dann eben auch nochmal fragen, hat das etwas mit dem Transformationsprozess zu tun? Ist da etwas schiefgelaufen? Und meine Antwort ist ja, das hat etwas mit dem Transformationsprozess zu tun, aber meine Antwort lautet eben auch, anders als viele das sagen, das hat aber nicht nur etwas mit dem Transformationsprozess zu tun, sondern eben auch mit vielen anderen Faktoren, die weit vor 1989, teilweise bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, zu suchen sind.
30 Jahre Mauerfall. Die Ostdeutschen, sagt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk, sind eine Konstruktion der Wessis. Das hat Erklärungsbedarf.
Also das ist kein Vorwurf, um das gleich deutlich zu machen. Das ist auch nichts, was sich irgendjemand am Reißbrett ausgedacht hatte. Aber wenn wir uns jetzt nochmal in die frühen 90er Jahre zurückversetzen, dann glaube ich, können wir uns alle ganz gut erinnern, dass in einem sehr kurzen Zeitraum das gesamte Institutionengefüge der alten Bundesrepublik auf Ostdeutschland übertragen wurde, einschließlich der sozusagen des Transfers der Eliten, und zwar auf allen Ebenen.
Sie beschreiben das ausführlich am Beispiel der Hochschulen.
Und auch an anderen Beispielen. Und so etwas bedarf einer Legitimation. Und eine solche Legitimation funktioniert, indem ich also Räume konstruiere, denen ich eine gewisse Homogenität unterstelle. Das ist der Raum Ostdeutschland, der da entstanden ist, den es ja so weder vorher gab, noch heute eigentlich gibt. Das ist kein homogener Raum. Und man konstruiert gewissermaßen eine Personengruppe, der man also per se bestimmte Eigenschaften abspricht und der man per se auch bestimmte Unzulänglichkeiten gewissermaßen andichtet. Und das ist der Ostdeutsche. Auch das ist eine praktisch homogene Homogenisierung, die da erfolgte. Und das erfolgt aus machtpolitischen Kalkül. Da gab es auch damals große Diskussionen drüber. Ich bringe in diesem Buch ganz viele Beispiele dafür. Und das ist eigentlich eine Diskussion, die man aus vielen anderen Bereichen kennt. Das ist also nichts Spezifisches für den Wiedervereinigungsprozess. Ich erinnere nur daran, so ähnlich funktioniert die Konstruktion Mann-Frau. So ähnlich funktionieren machtpolitische Konstruktionen immer, wenn gewissermaßen eine dominierende Gruppe ihre Herrschaft zu verteidigen sucht, beziehungsweise auszudehnen sucht. Und ich versuche das mal an einem Beispiel ganz sozusagen zu erklären, dass man sich da auch vorstellen kann. Seit 30 Jahren hören wir immer wieder in Sonntagsreden, wir müssen uns unsere Geschichte erzählen. Und dahinter steht aber nicht, wir müssen uns unsere Geschichte erzählen, also die Wessis erzählen den Ossis und die Ossis den Wessis, sondern dahinter steht die Aufforderung, ihr Wessis, hört euch an, was die Ostler zu erzählen haben und ihr Ostler erzählt bitte gefälligst eure Geschichte. Und dahinter steht wieder die Geschichte der Mainstream, der Platzhirsch, die schon immer da waren, die hören sich von den Neuen, von den Fremden, von den Hinzugekommenen die Geschichte an und entscheiden gewissermaßen anhand dieser Geschichte, ob es also ein Integrationsbedarf und eine Integrationsmöglichkeit gibt, ja oder nein. Das ist gewissermaßen die Herrschaftskonstruktion, die dahinter steht.
Aber es gibt auch Ostdeutsche, die nach wie vor wir sagen und nicht ich. Auch das kritisieren sie ja, indem sie schreiben, noch heute durchzieht das Wir wie eine Seuche die Sprache.
Ja, das
Also es gibt auch dieses Rückzugswir.
Naja, das ist natürlich so, wenn man so eine gewisse mit solchen Konstruktionen unentwegt konfrontiert wird, nimmt man das dann irgendwie auch an. Das gehört einfach eben auch zu solchen Konstruktionen. Das ist auch nicht spezifisch Ostdeutsches. Aber hier schlägt natürlich eben auch noch durch diese kollektivistische Erfahrung aus der DDR, aus dem Kommunismus, die ja in der Ideologie zum Ziel hatte, das Ich im Wir aufzugeben, um das Ich zu vernichten, das Individuum, das sollte sozusagen nicht existieren. Und das ist gewissermaßen nun durch den Epochenumbruch 89, 90 genau mit dem gegenläufigen Narrativ konfrontiert worden, nämlich über das Ich gewissermaßen zur Gesellschaft zu finden, Ich zu sagen, Verantwortung zu übernehmen, um so etwas für die Gesellschaft tun zu können. Und das fällt dann eben in diesem Konflikt vielen schwer. Und das sagen eben nicht nur Altkommunisten, dieses Wir, sondern das wird man sozusagen, hört in allen politischen Spektren bis hin zum ehemaligen Bundespräsidenten Jochen Gauck oder zur Bundeskanzlerin Angela Merkel. Also das hat man überall und das ist schon interessant. Allerdings stelle ich immer häufiger fest, dass es dieses Wir auch mittlerweile mir aus anderen politischen Ecken gewissermaßen entgegenschlägt.
Klischees vom Besser-Wessi und vom Jammer-Ossi, die haben wir, glaube ich, überwunden. Die sind inzwischen abgenutzt. Aber wie ist das mit neuen Klischees, neuen Pauschalisierungen? Also die Ostdeutschen sind wütend und wählen rechts.
Naja, solange wir diese Konstruktion vom Ostdeutschen nicht überwinden, wird das auch immer wieder mit Klischees und Pauschalisierungen aufgeladen. Weil diese Konstruktion ja schon diese Homogenisierung etwas ist, was so nicht funktioniert. Und insofern wird man dieser Gruppe auch immer wieder etwas zuschreiben. Und ich kann immer nur sagen, naja, wir müssen das akzeptieren und uns bewusst machen, dass das Konstruktionen sind, dass der Ostdeutsche eine Konstruktion ist. Und erst wenn wir das als Gesellschaft verstanden haben, dann können wir das auch überwinden und dann werden wir auch von diesen Zuschreibungen wegkommen, dass wenn Sachsen gewählt hat, dass dann die ARD oder ZDF oder wer auch immer titelt, Ostdeutschland hat gewählt. Wenn Bayern gewählt hat oder Schleswig-Holstein, dann würde niemand auf die Idee kommen zu titeln, Westdeutschland hat gewählt. Aber solange wir gewissermaßen aus diesem Modus nicht rauskommen, werden wir auch immer wieder mit diesen Klischees zu tun haben, werden immer wieder so tun, als wenn alle Menschen im Osten Rechtsradikale wären oder Rechtspopulisten oder Anfälle dafür und werden eben immer wieder gewissermaßen, also damit letztendlich auch die Demokratie unterhöhlen. Denn das, glaube ich, muss man eben sich bewusst machen, dass, was das für Folgen und Spuren hinterlässt, wenn man einfach in Rechnung stellt, wenn jeder zweite Ostdeutsche der Meinung ist, dass er ein Bundesbürger zweiter Klasse ist, dann steckt dahinter eben auch viel Frustpotenzial. Und darüber müssen wir, glaube ich, öffentlich, gesellschaftlich debattieren, wie man dieses Frustpotenzial abbauen kann. Denn den Menschen geht es ja nach ihrer eigenen Auskunft, 70% sagen das, materiell, sozial sehr gut oder gut. Und das zeigt eben, dass diese ganze Debatte eben keine sozial-materielle Debatte ist, sondern dass es hier um kulturelle Positionen gibt, die verloren worden sind und über die man jetzt sprechen muss, wie man die gewissermaßen auch in Ostdeutschland zurückgeben kann, und zwar auf einer anderen Ebene.
Seit 30 Jahren befassen Sie sich mit der Aufarbeitung der DDR-Geschichte, sicher auch davon angetrieben, dass das der Demokratisierung nützt. Ob das so ist, muss man ein Fragezeichen hinterstellen. Wollen Sie dieses Feld jetzt noch weiter beackern oder sehen Sie sich auch mal nach einem ganz anderen Forschungsgegenstand?
Naja, ich habe ja nun viele Bücher und viele Forschungsgebiete in den letzten 3 Jahrzehnten gemacht. Ich habe viel intensiv über das Hochschulsystem geforscht, über den 17. Juni, über viele andere Dinge. Aktuell schreibe ich eine große Biografie über Walter Ulbricht, gewissermaßen über eine der Jahrhundertbiografien Deutschlands. Und das ist eine Biografie, die setzt am Ende des 19. Jahrhunderts ein und geht bis weit in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist nochmal etwas anderes. Aber ich bin eben, verstehe mich eben auch als ein politischer Mensch und da versuche ich eben mit meinen Mitteln auch aktuelle Debatten sozusagen zu begleiten und da ist das, glaube ich, ein wichtiges Thema und ich glaube eben, wir brauchen diese Debatte, wohin mit Deutschland, wohin mit Ostdeutschland, in welcher Verfassung wollen wir leben? Und dazu hört eben meines Erachtens auch, dass wir endlich das einlösen, was 1990 nicht eingelöst worden ist, nämlich Artikel 146 vom Grundgesetz einzulösen und was die Mütter und Väter des Grundgesetzes wollten, nämlich endlich eine gesamtdeutsche Verfassung zu verabschieden, um einen neuen Fixpunkt für die Demokraten und Demokratinnen Deutschlands zu schaffen, hinter dem wir uns alle sozusagen stellen können und etwas für unser demokratisches Selbstbewusstsein tun können, dass wir nämlich in der Mehrheit sind und die ganzen Populisten und Radikalen in der Minderheit.
Ich weiß gar nicht, ob Sie sich diesen Schlusssatz jetzt vorher überlegt haben. Auf jeden Fall war es ein richtig guter Schlusssatz. Ilko Sascha Kowalczuk, ich danke sehr fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen für Ihre Einladung.